Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer des DNI und normalerweise nehme ich ja immer in Würzburg auf und Sie hören draußen eine Straßenbahn vorbeifahren. Heute bin ich mal woanders auf Reisen in München. Ich sitze im Büro des Präsidenten der Landes- und Notarkammer Bayern. Mir gegenüber sitzt niemand Geringeres als er selbst, der Präsident der Landes- und Notarkammer Bayern. Lieber Herr Kirchner, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass Sie im Podcast sind.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Bernhard, dass Sie zu mir kommen und ich kann Sie beruhigen, auch hier fährt eine Straßenbahn vor meinem Büro vorbei.
Wunderbar, das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie das Gefühl haben, hört sich doch an wie immer umso besser. Wir haben versucht, das gleiche Look and Feel für Sie hier aufzubauen. Apropos Look and Feel, mir wurde beim Reinkommen gesagt, ich werde gebracht ins kleine Zimmer. Das, was hier das kleine Beurkundungszimmer ist, habe ich in vielen Ämtern auch als das große Beurkundungszimmer wahrgenommen. Wir sitzen hier sehr komfortabel. Auf dem Tisch stehen einige Bildschirme, es gibt auch ein paar Kabel. Das leitet ein bisschen über zu unserem Thema. Wir besprechen nämlich heute Fragen der elektronischen Präsenzbeurkundung. Ein bisschen ein anderes Format als sonst. Wir haben keinen Fall vor uns liegen, den wir diskutieren. Wir gehen verschiedene Aspekte des Gesetzes zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung durch. Darunter auch einige materiellrechtliche Fragen, auch Fragen der praktischen Umsetzung. Dafür bin ich hier bei Ihnen, Herr Kirchner, ganz richtig. Ich fange mal an mit einer kleinen Darstellung der Neuerungen im Beurkundungsgesetz. Nur einige Normen, die sich geändert haben, wenn Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer, mit reinschauen wollen. Der Paragraph 8 Beurkundungsgesetz ist ergänzt worden um einen Absatz 2. Da heißt es nun in Satz 1, die Niederschrift kann als elektronisches Dokument aufgenommen werden. Im Paragraph 36 Beurkundungsgesetz haben wir auch einen Absatz 2, Satz 1 in neuer Fassung. Da heißt es ebenfalls, die Niederschrift kann als elektronisches Dokument aufgenommen werden. Damit haben wir die beiden großen Arten der Niederschriften, also einmal eben die Beurkundung von Willenserklärung und einmal die Tatsachenbeurkundung nach 36 fortfolgende Beurkundungsgesetz. Da kann man jetzt jeweils auch als elektronische Dokumente die Niederschriften errichten. Und dazu passend der kleine Bruder oder die kleine Schwester, je nachdem, in 39a und 40b Beurkundungsgesetz auch die Beglaubigung einer elektronischen Unterschrift. Der Begriff elektronische Unterschrift ist neu. Der ist jetzt im Gesetz vorgesehen, auch das ist möglich. Das heißt, wenn ich die zentralen Normen, die uns das Beurkundungsverfahren erklären, im Beurkundungsgesetz anschaue, habe ich das Gefühl, ja, jetzt geht ja alles, was vorher zwingend in Papier gemacht werden musste, auch als elektronisches Dokument. Kleine Ausnahme gibt's im Paragraph 31 Beurkundungsgesetz, da sagt uns das Gesetz selbst, es möge bitte keine elektronische Niederschrift über die Errichtung einer Verfügung von Todeswegen aufgenommen werden. Also da, das wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicherlich bei Testamenten, bei Erbverträgen und dergleichen, da bleiben wir weiterhin nach diesem Befehl des Gesetzes in der Papierform. Herr Kirchner.
Aber eine kleine Beruhigung für alle Kollegen, denen es anders passieren sollte. Die Verfügung von Todeswegen ist dennoch wirksam, auch der Erbverzicht. Wir in Bayern wollten es ursprünglich anders haben, konnten uns nicht durchsetzen, aber dank Herrn Sommer konnten wir zumindest diese Wirksamkeitsgeschichte da reinverhandeln.
Okay. Also Sie merken schon, wir kriegen ein bisschen Einblick in den Maschinenraum des Gesetzgebers. Herr Kirchner, Sie waren damals ja unter anderem auch vertreten im IT-Rat der Bundesnotarkammer, haben sich da berufspolitisch sehr stark engagiert. Sie sind einer der, man kann vielleicht sagen, geistigen Väter dieses Gesetzes und werden uns da sicherlich heute noch die ein oder andere Insight ermöglichen zu diesem Prozess. Gut, wir haben natürlich auch zahlreiche kleinere technische Änderungen im Beurkundungsgesetz, die eben sich daran anschließen, dass man das jetzt alles auch als elektronisches Dokument aufnehmen kann. Eine kleine Änderung, die auf den ersten Blick die recht klein wirkt, aber doch gewisse Wirkungen haben kann, ist die Änderung in § 13 Absatz 1 Beurkundungsgesetz. Da steht ja drin, dass die Niederschrift verlesen werden muss. Früher hieß es, die Niederschrift muss in Gegenwart des Notars verlesen werden. Heute ist der Wortlaut, der Inhalt der Niederschrift muss in Gegenwart des Notars vorgelesen werden. Man kann sich jetzt fragen, was ist denn der Unterschied zwischen der Niederschrift und dem Inhalt der Niederschrift? Aber wenn ich mich hier so umschaue, es wirkt nicht so, als würde hier oft Papier auf dem Schreibtisch liegen. Fraglich war nämlich vor dieser Klarstellung im Gesetz, ob man auch vom Bildschirm ablesen kann oder ob man zwingend die Niederschrift in Papierform als Notar vor sich liegen haben muss und eben die Worte des gedruckten Papiers vorgelesen werden müssen. In der Gesetzesbegründung gibt es dazu klare Aussage, da heißt es, es wird nunmehr klargestellt, dass nicht entscheidend ist, von welchem Medium die Notarin oder der Notar den Text abliest, solange eben die inhaltliche Identität von verlesenem und unterschriebenem Text gewährleistet ist. Herr Kirchner, hat Sie das beruhigt, dass das klargestellt wurde?
Das hat mich noch mehr beruhigt als meine vorherige Rechtsauffassung. Jedenfalls nach dem Gesetz zur Online-Beurkundung war ich sicher, dass man vom Bildschirm vorlesen kann, habe das auch praktiziert. Manch einer fand mich da sehr mutig, aber der Gesetzgeber hat ja klargestellt, der Mut war richtig und man kann sich das dann gerne dieses Verfahrens bedienen.
Hat jetzt also einen grünen Haken dahinter gemacht. Und Sie empfinden es auch als einfacher, wenn sich der Büroablauf mal so eingestellt hat. Also kleinere Änderungen können Sie sofort einpflegen, es geht ein bisschen schneller.
Also es ist, ich habe auch mehrfach mit Mandanten gesprochen, die verschiedene Erfahrungen hatten. Also bei uns wird die Urkunde nur am Bildschirm angezeigt. Wer will, kriegt einen Papierausdruck, machen wir aber fast nie. Und die Leute sehen sofort, was ich ändere. Ich mache das im Änderungsmodus. Die Leute sehen die Änderung. Ich hebe auch die Änderung wie im Bundestag als erste Lesung auf in der Nebenakte. Und dann kommt aber ein schönes Dokument raus. Und das kann man ja auch machen, wenn man noch die Papierform für die Beurkundung macht, dann macht man halt zum Schluss nicht die PDF-Umwandlung für das elektronische Verfahren, sondern einfach den Drucker.
Okay, ja, verständlich. Also man kann selbst dann, wenn man sagt, man will am Ende noch in Papierform beurkunden, ja jetzt sich schon das zunutze machen und die Verlesung vom Bildschirm vornehmen, dann geht es mit der Einpflegung der Änderung etwas schneller. Hört sich auch sehr nachvollziehbar an. Hier stehen auf dem Tisch zwei Bildschirme gegenüber, ich würde sagen so 14, 15 Zoll. Da kann man gut mitlesen und kriegt gut mit, wenn da dann am Text was verändert wird. Also diese Gefahr, dass es vielleicht intransparent wirkt, wenn man da nur in seinen Laptop reintippt als Urkundsperson, die, glaube ich, besteht tatsächlich nicht. Wenn man in Ihren Lebenslauf guckt, Herr Kirchner, dann stellt man fest, Sie sind schon in den 90ern in den Notardienst eingestiegen als Assessor, haben jetzt insgesamt schon knapp über 30 Jahre im Notardienst auf der Uhr, als Sie angefangen haben. Ich nehme an, Kopierer gab es schon immer, Scanner gab es noch weniger. Seien Sie so nett, führen Sie uns mal ein bisschen durch die Historie bis zum heutigen Tag, also bis zur elektronischen Präsenzbeurkundung.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also wie ich als Assessor in Weilheim angefangen habe, bin ich noch einmal im Monat zum Handelsregister nach München geschickt worden, um von den gängigen Gesellschaften als Mandanten die Registerauszüge zu aktualisieren für die Vertretungsbescheinigungen. Der erste Schritt war dann Handelsregister online, dann kam Grundbuch online, dann kam, es war ein Verdienst von mir, den ich nach wie vor gut finde, der Lageplan online, was meines Erachtens für die Beurkundung von Grundstückskaufverträgen, Teilflächenverkäufen die Rechtssicherheit erheblich erhöht hat. Das war das Nächste. Und dann ging es weiter und zwar interessanterweise, nicht wie viele glauben, im elektronischen Handelsregister, sondern im ZVR, eine große Leistung des deutschen Notariats. Hier glaube ich auch wirklich für die Gerichte Arbeitserleichterung und so weiter, brauchen wir nicht weiter ausführen. Und dann kam Slim 4, wie ich geschult habe zum elektronischen Handelsregister, habe ich gesagt, Leute, so schlimm ist es gar nicht. Und ich glaube, im Nachhinein sieht es auch jeder so. Es war damals echter erster elektronischer Rechtsverkehr, beginnend 2007. Und dann ging es so munter weiter mit dem ZTR. Und dann kam auch der elektronische Rechtsverkehr mit den Grundbuchämtern in anderen Bundesländern. Die waren da viel weiter vorne dran als wir in Bayern. Und dann würde ich sagen, war nochmal so mehr als nur ein Quantensprüngchen, ein echter Quantensprung das Jahr 2022 mit zwei Dingen, die uns auch in der Bundesnotarkammer viel Schweiß und schlaflose Nächte gekostet haben, dass es klappt. Das war also das Online-Verfahren im Gesellschaftsrecht, also wirklich eine Supernova. Und auch das elektronische Urkundenarchiv. Und das elektronische Urkundenarchiv war ein lang, lang gehegter Wunsch von mir, weil ich die Franzosen schon immer darum beneidet haben, die das fast 20 Jahre früher haben, weil das elektronische Urkundenarchiv war eben die zwingende Voraussetzung dafür, dass ich auch die elektronische Präsenzurkunde schaffen kann, weil nur wenn ich das Ding sicher archiviere, und dieses Archiv hat gleichzeitig, wenn man genau hinschaut, eine Registerfunktion, sehr beschränkte Einsichtsmöglichkeiten, aber eine Registerfunktion, die sagt, das ist die Urkunde und die ist genau so gewesen und so ist sie sicher. Das war eben die Voraussetzung für das, was wir jetzt heute besprechen, die elektronische Präsenzurkunde. Und da ist ein großer Wunsch von mir in Erfüllung gegangen.
Wunderbar, also dass man da auf die Franzosen, also einen Grund mehr auf Frankreich neidisch zu sein, auch was dieses elektronische Urkundenarchiv angeht, das wusste ich gar nicht. Also das Deutsche Notarinstitut hat ja auch Vorläufer in Frankreich. Man kann nicht nur auf die Atlantikküste, Austern und Rotwein neidisch sein, sondern auch auf diese Vorreiterrolle vielleicht in so einigen Ideen. Ich hatte aber tatsächlich ein bisschen den Eindruck, bevor wir die elektronische Präsenzbeurkundung hatten, wenn man vielleicht in den Jahren 2023, 2024 als Notar oder als Notarin tätig war, man hat die Urkunde noch in Papier errichtet und danach ging es im Grunde komplett elektronisch weiter. Zumindest in vielen Bereichen. Und das wirkt dann natürlich ein bisschen seltsam, dass man sagt, na, diesen letzten Schritt, den können wir ja jetzt vielleicht auch noch in die digitale Welt übertragen. Jetzt sind wir soweit, dass wir elektronische Urkunden im Präsenzverfahren errichten können. Das ist der Stand, den wir heute haben. Vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft, Herr Kirchner. Wie geht es weiter? Gibt es noch mehr, was wir digitalisieren können oder sind wir jetzt am Ziel?
Naja, wir können eigentlich sozusagen in der Digitalisierung jetzt irgendwann dann vielleicht auch mal anfangen, uns das Leben wirklich leichter zu machen. Das wird noch etwas dauern. Es gibt eine der wenigen Publikationen von mir, ich bin eher Praktiker, ist in der MidbyNot 2015. Da habe ich das mal damals perspektivisch beschrieben als den Datenrundlauf, der es eben ermöglicht, nicht nur medienbruchfrei, sondern auch überarbeitungsfrei, also prozessbruchfrei, Daten auszutauschen. Also die Idee, dass ich die Urkunde, wenn ich sie aus der elektronischen Präsenz Beurkundung habe, direkt ohne weitere Bearbeitungsschritte ans Gericht, ans Grundbuchamt, an die Beteiligten, an die Finanzbehörden schicken kann und dann auch sozusagen der XML-Datensatz mitgeht, ich aber auch die Daten von den anderen Beteiligten, Grundbuchamt, Nachlassgericht oder so, als XML-Datensatz bekomme, sodass ich die Daten nicht mehr erfassen muss, sondern direkt übernehmen kann. Davon sind wir leider noch etwas entfernt.
Ja, also das ist so ein bisschen vielleicht das, früher hatten wir diese Medienbrüche, da gab es Papier und dann wurde es irgendwann eingescannt und jetzt haben wir so mehr noch das Thema natürlich mit Schnittstellen zwischen einzelnen IT-Systemen, die vielleicht nicht miteinander kommunizieren. Das dürfte ein Thema sein, das diesem Datenrundlauf dann eben noch entgegensteht. Aber sicherlich spannende Zeiten, also ich kann mir vorstellen, dass sich da gerade in meiner Berufslaufbahn in den nächsten 30 Jahren noch ganz viel tun wird. Bin gespannt, wo es hingeht. Wir schauen uns jetzt im Hauptteil ein kleines Thema an, das auch materiellrechtliche Fragen aufwirft. Und zwar geht es um die Einsatzfähigkeit dieser neuen Verfahren, elektronische Präsenzbeurkundung, elektronische Präsenzbeglaubigung bei der Errichtung von Vollmachten. Also wir haben ja vorhin beim § 8 Absatz 2, beim 36 Absatz 2, auch beim 39a 40b Beurkundungsgesetz gesehen, das Gesetz lässt diese Verfahren für die Errichtung im Grunde jeder Art von Urkunden zu. Kleine Ausnahme bei den Verfügungen von Todeswegen. Aber im Grundsatz geht es ja wirklich sehr weitgehend. Und jetzt ist die Frage, heißt es auch, dass man es überall gedankenlos machen kann? Oder gibt es vielleicht einzelne Urkunden, die wir aus anderen Gründen, die dann vielleicht eher aus dem materiellen Recht kommen, lieber noch entweder beurkunden sollten, anstatt sie nur zu beglaubigen, oder die wir vielleicht gar nicht elektronisch errichten sollten? Bei den Vollmachten ist es ja so, dass uns als zentrale Norm 171 BGB, 172 BGB noch eine papiergebundene Ausfertigung vorliegen sollte. In vielen Fällen gibt's, also kann man sich so in verschiedenen Ebenen auch vorstellen. Ich habe einmal natürlich als Notarin oder als Notar beurkundungsverfahrensrechtlich die Pflicht nach 17 Absatz 1 Beurkundungsgesetz den Sachverhalt aufzuklären. Dafür zählt nach dem BGH auch, dass ich mir über das Bestehen von der Vertretungsmacht eben Gewissheit verschaffe. Und je nachdem, was mit der Urkunde, die dann errichtet wird, im Anschluss passieren soll, habe ich natürlich gegebenenfalls auch noch Nachweisfragen. Wenn die Urkunde zum Handelsregister geht, wenn die Urkunde zum Grundbuchamt geht, dann kann ja auch da eben von Seiten dieser Register noch eine Prüfung der Vertretungsmacht erfolgen, dass der Nachweis in einer bestimmten Form erbracht werden muss. Und bislang behelfen wir uns damit ja so, wenn jetzt jemand Fremdes zu uns kommt, der sagt, ja, ich würde hier ganz gerne handeln als Vertreter, dann sagen wir, ja, dann zeig mir mal die Vollmacht. Und zwar eben einmal zum Schutz des Geschäftsgegners bitte im Original, aber auch natürlich zur Prüfung oder zur Erfüllung meiner eigenen Pflichten zur Ermittlung des Sachverhalts. Und wenn wir die Vollmachten jetzt elektronisch errichten, dann habe ich ja nicht zwingend so ein Original, das ich vorlegen kann. Und dann stellt sich eben die Frage, inwieweit ist die elektronische Präsenzbeurkundung, die elektronische Präsenzbeglaubigung da tauglich, um eben solche Vollmachten nicht nur zu errichten, sondern sie auch so zu errichten, dass sie danach im Rechtsverkehr vernünftig verwendet werden können. Wir haben einen Fall, der ist relativ unproblematisch, das ist die elektronische Präsenzbeurkundung. Weil bei der elektronischen Präsenzbeurkundung besteht dann die Möglichkeit, nach 49 Absatz 1 Nummer 2 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit 45 Absatz 3 Beurkundungsgesetz, dass wir papiergebundene Ausfertigungen erteilen. Das heißt, wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagt, er will eine Vollmacht errichten und Sie als digital affiner Notar sagen, jawohl, das machen wir digital und Sie beurkunden diese Vollmacht, dann gibt es für die weitere Verwendbarkeit dieser Vollmacht kein Thema, weil Sie können ihm dann, bevor er geht, eine papiergebundene Ausfertigung in die Hand drücken. Das klappt dann auf jeden Fall. Wo man sich das vielleicht merken kann, ist bei der doch ja im notariellen Alltag sehr häufig auftretenden General- und Vorsorgevollmacht. Die kommt ja häufig vor und da gibt es ja doch bislang die Möglichkeit, die zu beglaubigen oder zu beurkunden. Denn gerade dann, wenn jemand mit einem Fremdentwurf kommt, dass man dann sagt, okay, es wird halt entsprechend dann oft ja auch dem Wunsch der Beteiligten gemäß nur beglaubigt, was ja bislang in der Papierwelt auch gereicht hätte. Aber da müsste man jetzt eben ein bisschen aufpassen, wenn man so eine General- und Vorsorgevollmacht elektronisch beglaubigt, habe ich eben das Problem, ich habe kein Original, das der vorlegen kann und ich kann, das lässt das Beurkundungsgesetz schlicht nicht zu, eben von einer Vermerkurkunde auch keine Ausfertigung erteilen. Das heißt, der ist dann zwar materiellrechtlich wirksam bevollmächtigt, der Bevollmächtigte, aber er kann es halt nicht nachweisen, weil er eben keine papiergebundene Ausfertigung und das Original selbst auch nicht vorlegen kann. Das würde mich jetzt interessieren, wenn Sie, ja, ich nehme an, Sie haben, wann ist das Gesetz in Kraft getreten? Ende des Jahres?
Am 29.12.
Am 29.12. Ja, ich vermute, auch hier gibt es Mütterchen und Väterchen, die General- und Vorsorgevollmachten erteilen. Wie machen Sie es da? Machen Sie es jetzt elektronisch, diese General- und Vorsorgevollmachten, und erteilen dann papiergebundene Ausfertigungen, oder sind Sie da noch in der Papierwelt geblieben?
Also da bin ich auch in der elektronischen Welt, kommt auch bei den Leuten gut an. Ich bin sowieso bei Vollmachten ein großer Freund der Beurkundung, weil Vollmachten neigen dazu, verloren zu gehen. Und gerade bei den Vorsorgevollmachten auch sozusagen, um es den Leuten zu erklären, es gibt beide Möglichkeiten. Wir können natürlich das Formular vom Justizministerium Ihnen beglaubigen. Ich sage immer, wenn das weg ist und der Vollmachtgeber ist geschäftsunfähig, dann war es das. Während wenn wir es beurkunden, können wir Ihnen immer wieder eine Ausfertigung erteilen. Also das spricht schon dafür und dann spricht auch nichts dagegen, es elektronisch zu machen, weil das ist dann genauso gut, wie wenn ich es auf Papierform mache.
Da stellt sich die Frage sozusagen eigentlich auf einer vorgelagerten Ebene, ob man es jetzt beurkundet oder beglaubigt und gar nicht so sehr auf der technischen Ebene, macht man es jetzt in Papierform oder in elektronischer Form. Ja, das ist durchaus überzeugend. Ich dachte immer, verloren gehen nur Grundschulbriefe, aber offensichtlich auch beglaubigte Originalvollmachten, da haben Sie sicherlich mehr Erfahrung und das ist natürlich ein gutes Argument auch, um den Beteiligten dann eben zur Beurkundung zu raten, abgesehen davon, dass sie bei der Gelegenheit ja auch noch in den Genuss der notariellen Belehrung kommen. Wir haben dann im Vorfeld des Inkrafttretens des Gesetzes zur Einführung einer elektronischen Präsenzbeurkundung auch nochmal näher in so typische Fälle im Notariat geblickt, in denen Vollmachten stecken, an die man vielleicht gar nicht so sehr denkt, und zwar bei Handelsregisteranmeldungen und bei Bewilligungen zum Grundbuch, die nur beglaubigt werden. Also die klassische Handelsregisteranmeldung enthält ja oft so irgendwie so dann auf der zweiten Seite, im zweiten Teil, doch noch eine Vollzugsvollmacht, gegebenenfalls an den Notar oder an die Mitarbeiter. Und bei Bewilligungen, die zum Grundbuchamt eingereicht werden, denken wir an die klassische Dienstbarkeit, die bestellt werden soll. Da haben wir auch häufig dann eben noch Vollmachten für den Notar oder für die Mitarbeiter mit drin, damit, wenn es kleine Rückfragen gibt, sei es vom Handelsregister oder vom Grundbuchamt, die Notarin oder der Notar diese kleinen Problemchen, sagen wir es mal so, ausräumen kann, ohne dass die Beteiligten nochmal zum Notar kommen müssen, um da entsprechend dann zu unterschreiben. Also in der Praxis sind diese Vollzugsvollmachten ja anerkannt, haben sicherlich auch ihre Berechtigung und sind ganz, ganz typisch. Wenn wir jetzt sagen würden, man soll Vollmachten nicht mit dem elektronischen Präsenzbeglaubigungsverfahren errichten, dann wären eigentlich Handelsregisteranmeldungen und solche Bewilligungen zum Grundbuchamt aus diesem Verfahren ausgenommen. Dann müsste man die in Zukunft immer entweder weiterhin in Papierform errichten oder man müsste sie beurkunden, was jetzt dann vielleicht doch bei so einer Handelsregisteranmeldung etwas komisch käme, gerade bei erfahrenen Beteiligten. Aber das ist, kann ich gleich vorwegnehmen, zum Glück nicht so. Ja. Herr Kirchner, bei so Handelsregisteranmeldungen, ich nehme an, das haben Sie bislang auch einfach dann weiterhin elektronisch in Präsenz beglaubigt, in den paar Monaten, in denen Sie es schon dürfen.
Also, die Beglaubigung ist nochmal was anderes, einfach im Prozess im Büro als die Beurkundung, stelle ich fest. Es ist schon schwierig, wie setze ich die Unterschriftenfelder. Also da muss man auch denken, muss seine Formulare interessanterweise mit mehr Platz versehen, dass das an der richtigen Stelle ist. Man stellt sich auch mal die Frage, wo müssen die Unterschriften in der elektronischen Welt und die Signatur des Notars wirklich sein? Der Vorteil, wenn ich Beglaubigung, Registeranträge, Registeranmeldung, Grundbuchanträge habe, ist, dass ich hier die Urkunde ja sofort durchschieben darf, wie ich das nenne. Das heißt, das ist ja eine Urkunde nach Paragraph 45b, ja. Vielleicht können wir den mal vorlesen im Beurkundungsgesetz. 45b Beurkundungsgesetz regelt ja, welche Urkunden ich sozusagen direkt rausgeben darf und welche Urkunden, die ich nur in beglaubigter Abschrift auch in der elektronischen Welt aushändigen darf.
Ich lese mal vor, Paragraph 45b Beurkundungsgesetz, Verwahrung und Aushändigung elektronischer Urkunden. In Absatz 1 heißt es, die nach § 8 Absatz 2, den 16b 36 Absatz 2 erstellten elektronischen Dokumente bleiben in der Verwahrung des Notars. Also das betrifft ja die beurkundeten elektronischen Dokumente. Und dann in Satz 2, elektronische Vervielfältigungen dieses elektronischen Dokuments sollen nicht ausgehändigt werden. Okay, Absatz 2, Satz 1, das nach 39a elektronische Dokument bleibt nur dann in der Verwahrung des Notars, wenn die Verwahrung verlangt wird. Also in den Fällen der Beglaubigung sagt das Gesetz, er kann sofort weitergeschickt werden. Im Fall der elektronischen Präsenzbeurkundung geht das Gesetz eher davon aus, die bleiben beim Notar.
Aber ist der weitere Satz noch der wichtige, wenn Sie noch weiter...
45b Absatz 2 Satz 2, da heißt es, die Verwahrung kann nur verlangt werden, wenn das Dokument den nach § 35 Absatz 4 der Verordnung über die Führung notarieller Akten und Verzeichnisse, die Notakt VV, zu beachtenden Vorgaben für die Einstellung elektronischer Urkunden in die elektronische Urkundensammlung entspricht.
Und jetzt kommt der wichtige Satz.
Elektronische Vervielfältigungen dieses elektronischen Dokuments können ausgehändigt werden.
Das ist der entscheidende Satz. Das heißt, der Vorteil ist, bei der elektronischen Unterschriftsbeglaubigung, Registeranmeldung, Grundbuchantrag, kann ich diese Urkunde, das ist ja das PDF und die PS7, ich sage es jetzt mal vereinfacht, direkt ans Registergericht durchschieben. Ich muss nicht es nochmal verarbeiten. Ich muss nicht eine elektronische beglaubigte Abschrift mit Signaturprüfung erstellen. Und das ist der große Vorteil hier. Das heißt, das kann unmittelbar für die Vorlage verwendet werden. Ich als Notar muss auch eigentlich die Registeranmeldung dann gar nicht mehr signieren, ja, weil das Ding ist ja fertig. Und das spricht dafür, dieses Verfahren in diesen Fällen anzuwenden. Und da geht es natürlich dann aber darum, was ist denn mit der Vollzugsvollmacht?
Also wenn da irgendein Fehlerchen drin ist in dieser Anmeldung, in der Bewilligung und das Grundbuchamt oder das Handelsregister...
Passiert natürlich selten.
Also hier selbstverständlich nie. Ja.
Leider doch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch keine Zwischenverfügung rumliegen sehen, aber hier liegen sowieso keine Akten offen rum, wie es sich gehört. Ja. Also es sieht alles ordentlich aus. Aber was ist jetzt, wenn da was wäre und das wird dann moniert und dann sagt man als Notarin oder als Notar, gut, ich habe ja Vollzugsvollmacht oder Gebrauch machen dieser Vollzugsvollmacht, will ich das jetzt glatt ziehen. Und da war es, also wenn wir uns jetzt mal den Handelsregisterfall vorsehen, bisher schon so, dass dieser Vollmachtsnachweis auch durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift der unterschriftsbeglaubigten Registervollmacht geführt werden kann, beziehungsweise einfach unter Bezugnahme auf die dem Handelsregister ja schon vorliegende Vollmacht. Das heißt, irgendwelche Risiken, dass man da jetzt mit der Notarvollmacht, mit der Mitarbeitervollmacht nicht durchkäme beim Handelsregister, weil die sagen, bitte leist uns doch mal das Bestehen dieser Vollmacht weiterhin nach. Die bestehen in den ganz klassischen Fällen nicht, insbesondere auch deswegen, weil solche Vollmachten ja dann relativ kurzfristig nach ihrer Errichtung genutzt werden. Es wird ja dann zum Handelsregister eingereicht und dann gibt es ja relativ zügig in der Regel die Zwischenverfügung und auch die Korrektur unter Gebrauchmachung dieser Vollzugsvollmacht. Und nach der Rechtsprechung sind also Ausnahmen von dieser Beweiserleichterung, von dieser Nachweiserleichterung nur dann anzunehmen, wenn wirklich Zweifel am Bestand der eben mittels beglaubigter Abschrift nachgewiesenen Vollmacht bestehen. Und das ist ja in den allermeisten Fällen nicht der Fall, weil wir eben einen engen zeitlichen Zusammenhang haben. Das heißt, für die Handelsregistervollmachten müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Und das Gleiche gilt auch für den Nachweis von Vollmachten im Grundbuchverkehr. Da ist es auch so, dass wir nach Rechtsprechung und auch eben maßgeblichen Aussagen in der Literatur zum Thema Grundbuchrecht, also insbesondere auch der Schöner Stöber, sagen, dass in dieser Situation, wenn ich mich jetzt als Notarin oder als Notar oder als bevollmächtigter Mitarbeiter auf so eine Vollzugsvollmacht berufe, dass es dann ausreichend ist, wenn man sich auf die bereits in beglaubigter Abschrift eingereichte Vollmacht bezieht. Das heißt, ich muss beim Gebrauch machen dieser Vollmacht nicht mehr nachweisen, dass diese Vollmacht noch fortbesteht. Also das sind die beiden unkomplizierten Fälle, wenn ich eben Handelsregistervollzugsvollmachten oder Grundbuchvollzugsvollmachten habe und die sind eben nur im Wege der elektronischen Präsenzbeglaubigung errichtet. Aber es gibt da auch einen Problemfall, der da drin steckt und auf den wollen wir aufmerksam machen. Wie ist es denn bei Registervollmachten für so Publikums-KGs? Also ich stelle mir vor, ich habe eine große Kommanditgesellschaft und es ist ja bei den Personenhandelsgesellschaften so, dass Änderungen zum Handelsregister grundsätzlich immer von allen angemeldet werden müssen. Das heißt, wenn jetzt der 27. Kommanditist ausscheidet und dafür der 28. Kommanditist eintritt, dann müssten eigentlich alle Komplementär und alle Kommanditisten zum Notar und müssten diese Anmeldung unterzeichnen. Und deswegen behilft man sich in der Praxis mit Registervollmachten. Und dann sagen eben die Kommanditisten, die da ja vielleicht nur Geld anlegen, wir bevollmächtigen jetzt den Manager dieses Fonds oder den Komplementär oder wen auch immer, damit, dass er uns bei diesem, ich sag's mal, untechnisch Handelsregisterkram vertreten kann. Und diese Anmeldungen zum Register, die hat man ja bislang auch immer in beglaubigter Form errichtet. Da waren dann eben auch diese Vollmachten drin. Und dann hatte man, ich kenne das also nur aus Erzählungen, eben bei den Verwaltern dieser Fonds, bei den Managern gibt es dann also so große Ordner, wo dann also die einzelnen Handelsregistervollmachten drinstehen, damit man dann halt von jedem der beteiligten Kommanditisten eine Vollmacht hat. Da werden wir jetzt zukünftig ein bisschen aufpassen müssen.
Ja, also da muss man gar nicht an große KGs denken. Es gibt durchaus auch Familiengesellschaften mit 15 bis 20 Mitgliedern, wo wir das Thema auch haben. Und wir werden ja das Thema vielleicht auch mal bei der GbR bekommen. Auch da ist es ja durchaus denkbar, dass es da einen sich wechselnden Kreis gibt. Und da braucht man natürlich die Vollmachten. Man muss jetzt sagen, die Registergerichte sind da manchmal relativ großzügig, wenn die Vollmachten schon mal gesehen haben. Dann passt es, wenn man sauber arbeitet und hat sozusagen, in der Regel ist man dann ja Vollzugsnotar für so eine KG, hat die Vollmachten alle bei sich, dann reicht es auch, wenn man eine 21.3 BNO-Bescheinigung macht. Dann muss man vielleicht auch nicht immer alle Vollmachten wirklich dran machen, wenn man sie schon mal dran gemacht hat. Aber es ist natürlich klar, dazu brauche ich entweder eine Ausfertigung oder eine Originalvollmacht. Und deswegen muss man hier wohl sagen, in diesen Fällen müsste man die Registeranmeldung dann, wenn sie eine solche Registervollmacht enthält, wohl, wenn man so wie ich elektronisch in Anführungszeichen spinnt und getaktet ist, das dann vorlesen oder man macht es eben in Papierform. Andere Wege, rechtssicher damit umzugehen, dürfte es wohl nicht geben. Mhm. Jedenfalls derzeit noch nicht.
Wir haben hier ja dann doch irgendwie die Gefahr oder das ja einfach die Möglichkeit, dass dieser Bevollmächtigte dann auch mal zu einem anderen Notar geht und da dann eben nachweisen will, dass er jetzt bevollmächtigt ist von allen Kommanditisten. Und wir haben eben ja auch noch den strukturellen Unterschied, bevollmächtigt wird hier nicht der Notar oder einer seiner Mitarbeiter, sondern eben ein Dritter. Das heißt, da haben wir ja auch nochmal ein anderes Vertrauensniveau im Verhältnis zum Register. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn Sie so Registervollmachten für Dritte haben, da sollte man die Finger weglassen von der elektronischen Präsenzbeglaubigung, also diese Vollmachten besser in Papierform errichten oder eben beurkunden, dann kann man sie auch elektronisch beurkunden. Aber das wäre sozusagen das Fazit für dieses Thema Vollmachten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie vorsichtig bei der elektronischen Präsenzbeglaubigung von General- und Vorsorgevollmachten und bei der elektronischen Präsenzbeglaubigung von solchen Registervollmachten für Dritte. Ansonsten sind die Verfahren aber auch für diesen Bereich Vollmachten tauglich, bei der Beurkundung sowieso, weil man papiergebundene Auswertungen erteilen kann und bei den Vollzugsvollmachten an den Notar oder an die Notarin auch. Jetzt haben wir noch einen zweiten Teil, dem wir uns widmen wollen nach dem Thema Vollmachten, weil das auch bei uns am Deutschen Notarinstitut immer wieder so ein bisschen hochgekocht ist, und zwar das Thema Erbausschlagungen. Da gab es ja ein wenig Verunsicherung in der Praxis, weil wir nun ja auch Erbausschlagungserklärungen, die ja noch 1943 BGB öffentlich beglaubigt sein müssen, jetzt entweder in Papierform beglaubigen können oder eben elektronisch beglaubigen können. Und dann muss ja diese Erbausschlagungserklärung, um wirksam zu werden, dem Nachlassgericht zugehen. Das heißt, es stellt sich die praktische Frage, was mache ich als Notarin oder als Notar? Welches Verfahren wähle ich? Mache ich es elektronisch oder mache ich es in Papierform? Und schicke ich es selber ans Nachlassgericht? Gebe ich es den Beteiligten mit? Wie verhalte ich mich da in Zukunft am besten, um eben ja meinem Auftrag als öffentlicher Amtsträger gewahrt zu werden, vielleicht aber auch unnötige Haftungsrisiken, sagen wir es mal so, zu vermeiden. Herr Kirchner, wie gehen Sie damit um, wenn einer kommt und sagt, meine Tante hat mir nichts hinterlassen, ich schlage aus?
Ja, also ich mache jetzt etwas, hier steht so schön im Regiebuch, dass Sie fragen, haben die Beteiligten denn bei Ihnen, Herr Kirchner, noch die Wahl, was Sie machen, Papier oder elektronisch? Da sage ich immer, ich leite Sie, wenn es irgendwie geht, Richtung elektronisch, aber wenn Sie absolut drauf bestehen oder wenn es Verfügung von Todeswegen sind, machen wir natürlich Papier. Und wenn wir die Zeit noch haben hier, damit wir auch ein kleines Fältchen eben hier haben,
ja, gerne,
vielleicht wirklich ein Fältchen aus der Praxis, wie man damit umgeht und wo es manchmal dann auch sein kann, dass man es einfach elektronisch machen muss. Und zwar, Beispiel ist nur ganz wenig ausgedacht, vieles daran ist wahr. Meine Nachbarin hat wie immer zum Ende der Ausschlagungsfrist bei mir geklingelt und hat gesagt, Herr Kirchner, ich habe da so ein blödes Schreiben vom Nachlassgericht, was muss ich tun? Der Onkel hat nur Schulden hinterlassen, war Sozialhilfeempfänger, was mache ich? Und ich schaue da drauf und sage, übermorgen läuft die Frist ab, Sie kommen morgen zu mir ins Büro oder du kommst morgen zu mir ins Büro und erklärst die Ausschlagung. Die Ausschlagungserklärung wurde vorbereitet, Entwurf von uns. Und es kam, wie es kommen musste, sie verknackst sich den Knöchel, weil sie irgendwie am Baum was richten wollte und von der Leiter gefallen ist und sagt, ich kann nicht kommen. Sage ich, gut, kein Problem, machen wir bei dir, wenn ich heute Abend zu Hause bin. was vergesse ich, den Ausdruck aus dem Büro mitzunehmen, wie es halt so ist. Dann sage ich, kein Problem, ich logge mich ins Büro ein und schicke mir das, druck's zu Hause aus, können wir machen. Was ist, mein Drucker geht nicht, der Drucker der Nachbarin geht auch nicht. Also,
bis hierher klingt es, als hätten Sie alles getan, um die elektronische Präsenzbewegung zu vermeiden.
Ja, genau. Und jetzt sehe ich aber, es wird schwierig. Also denke ich nach und lese im Gesetz und lese in der Begründung und stelle fest, da steht was von Touchpad. Also nehme ich das Word-Dokument, wandle es in ein PDF um und speichere das auf meinem Surface und gehe zu meiner Nachbarin und sage, hier, bitte, da ist der Stift, bitte unterschreiben. Also im Prinzip nicht anders, als ich es in der Papierform mache. Da hätte ich ja auch das rübergetragen, unterschreibe. Ja, ich habe jetzt nur ein anderes Medium und sage hier, gut, also so ist es. Genau. Und dann habe ich natürlich auch die Unterschrift sofort angezeigt. Ist durchaus wichtig, wenn man im Gesetz nachliest. Es muss ein geeignetes Medium sein, was die Unterschrift auch sofort anzeigt. Und dann habe ich das Ding, nämlich das Unterschriebene, abgespeichert und auch in mein Büro gemailt. Und am nächsten Tag habe ich dann eine Mitarbeiterin gebeten, mir den Beglaubigungsvermerk ganz normal im Notarprogramm per Word zu erstellen, mit einer Urkundennummer zu versehen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass im UB-Vermerk steht vollzogen, weil wir im elektronischen Präsenzbeurkundung sind, da muss die Unterschrift vollzogen sein. Und ich habe natürlich auch wahre Bezeugen darauf geachtet, dass sie gesagt hat, dass die Unterschrift bei mir am Vortag vollzogen wurde. Und dann haben wir diesen Vermerk auch in ein PDF umgewandelt und haben das dann im EPB-Modul des XNP zu einer Urkunde zusammengebastelt. Da wählt man natürlich dann beim Unterschriften einfügen in dem Modul, wer es kennt, weiß es, 0 aus, weil dann nur die Notarunterschrift beigefügt wird, bastelt das zusammen. Und dann habe ich das signiert in meinem Büro und habe es direkt meine Mitarbeiterin über XNP, und zwar über das Modul Sonstiger Antrag, PDF und PS7 ans Nachlassgericht geschickt, sodass es noch am selben Tag fristwarnd einging. Die Eingangsbestätigung bei uns, die elektronisch in der Nebenakte abgespeichert. Und ich bin jetzt der Meinung, damit habe ich alles bestens rechtssicher und wirksam gemacht. Aber wenn wir wollen, können wir das nochmal ganz kurz versuchen, an gesetzlichen Vorschriften, weil es doch etwas ungewöhnlich klingt, nachzuvollziehen.
Also gerne, zumindest im Groben ein paar Normen schauen wir uns dazu mal an. Also dass Sie da jetzt jemanden mit einem Stift auf Ihrem Surface, also auf Ihrem letzten Endes auf Ihrem Tablet unterschreiben lassen, da kommen natürlich so erste Zweifel auf. Moment mal, muss man da nicht diese Signaturpads zwingend nutzen, die jetzt hier im Büro auch stehen? Wie ist das, was steht eigentlich im Gesetz? Ich würde mal einmal in den 40b Beurkundungsgesetz reinschauen. Da heißt es im Absatz 1, eine elektronische Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des Notars, Sie waren ja da, also das ist auf jeden Fall geschehen, auf einem zur elektronischen Erfassung der Unterschrift geeigneten Hilfsmittel, ja, das dürfte bei Ihrem Surface-Tablet in der Tat der Fall sein, vollzogen, war ja so, die Dame hat dann eben da unterzeichnet, und in einem elektronischen Dokument bildlich wiedergegeben wird. Das wird es auch gegeben sein, weil man dann ja eben sehen konnte,
dass hier diese
bildliche Wiedergabe dieser Unterschrift dann eben stattfindet. Weitere Voraussetzungen macht das Gesetz gar nicht.
Ja. Nein, wenn man sich die Verweisungen anschaut im Absatz 2 auf 13b und 40, dann sieht man, dass weitere Vorschriften sich nicht auf die Unterschrift der Beteiligten beziehen, sondern die besonderen Anforderungen, ich weiß nicht, ob Sie es kurz vorlesen wollen, sich nur auf die Signatur des Notars beziehen.
Im 13b gibt es dann einige technische Rahmenbedingungen für elektronische Niederschriften, die noch hier entsprechend in Bezug genommen werden, aber da steht in der Tat nichts drin zur Frage, wie muss diese Unterschrift des Beteiligten erfolgen. Und die weiteren Vorschriften, die in Bezug genommen werden, da ist es auch so, also die Paragraphen 40 Absatz 2 bis 5, da ist keine weitere Vorgabe zur Qualität der Unterschrift. 40 Absatz 2, der Notar braucht die Urkunde nur darauf zu prüfen, ob Gründe bestehen, seine Amtstätigkeit zu versagen. Das hat alles nichts damit zu tun, wie hier unterschrieben wird. Das heißt, der Schritt, und das ist vielleicht der erste, wo man sich so denkt, ja, Moment mal, geht das? Der ist tatsächlich dann gegeben. Vor dieser technisch eleganten Möglichkeit hätten Sie dann zu Hause ein weißes Blatt Papier nehmen müssen und den Ausschlagungstext händisch da draufschreiben und dann rübergehen, wäre auch gegangen, ja, aber hätte natürlich bei weitem nicht so elegant und nicht so modern ausgesehen, wie es eben mit der Unterschrift auf dem Tablet dann der Fall ist.
Ganz kurz,
ja, nur, gerne, ja.
Vielleicht nochmal, ja, also auch um den Schreck etwas zu nehmen, ich mache ja nichts anderes, als ich in der Papierwelt auch mache. Da gehe ich ja auch zum Beteiligten und er unterschreibt und den Rest, Beglaubigungsvermerk, Siegel und so weiter, mache ich ja auch erst zu Hause und das mache ich halt, also im Büro, unser Zuhause häufig leider. Genau. Und das Gleiche mache ich hier auch, deswegen auch von der Parallelwertung. Papier, Elektronik, analog, digital, sieht man, das ist derselbe Prozess, nur in einem anderen Medium, man muss nicht groß erschrecken.
Also keine, wenn man sich so nebeneinander legt, dann in der Tat keine Qualitätsbedenken oder keine Wertungswidersprüche, die sich da irgendwie ergeben. Gut, also das ist sozusagen ein sehr, sehr interessantes Beispiel aus Ihrer Praxis, zum Teil ausgedacht, zum Teil echt.
Ja. Also ich
Unter Wahrung der notariellen Verschwiegenheit, genau. Aber was natürlich die große Praxisfrage war, die dann auch die Kolleginnen und Kollegen noch umgetrieben hat, in Ihrem Fall war es ja so, Sie haben es dann, nehme ich an, einfach elektronisch, so wie es war, an das zuständige Nachlassgericht geschickt und damit ist es jetzt erstmal erledigt, da liegt es jetzt und man wird sehen, was daraus kommt. Aber Sie haben jedenfalls, es kamen noch keine Klagen.
Nein, und ich bin auch sicher, dass es wirksam ist. Ich weiß, dass es Diskussionen darum gibt, wie das zu werten ist. Also zunächst mal fürs Nachlassgericht ist es eine große Erleichterung, wenn es elektronisch kommt, weil die führen die Akten inzwischen auch elektronisch und müssen das sonst einscannen. Und der zweite Punkt ist, dass ich eben über das XNP-BEN-Modul, was ich ja auch, wenn ich einen sonstigen Antrag einreiche, nutze, eben das gleich an das richtige Gericht adressieren kann. Das hatte ich vorhin noch vergessen zu sagen. Zuständig war das Nachlassgericht Schweinfurt in meinem Fall. Ja. Und die Mandantin hatte natürlich den Wohnort in München. Ich hätte jetzt das elektronisch nach München schicken können. Die schicken es dann weiter elektronisch nach Schweinfurt. Also wenn man sagt, wir sind Teil der Justiz und wollen denen nicht unnötige Arbeit machen und es ist, glaube ich, allen klar, dass das für unser Standing bei der Justiz wichtig ist, dann schicke ich es natürlich direkt nach Schweinfurt und bekomme dort auch eine elektronische Eingangsbestätigung. Und da gab es ja auch manchmal so Fragen, ob das denn reicht und wirksam ist und es käme nicht immer an. Also da klare Ausgangs- oder klare Rechtslage. Die Eingangsbestätigung hat den Beweiswert einer Empfangsbestätigung und kann dadurch den Beweis des Zugangs bei Gericht.
Das heißt, da muss ich mir dann auch als Notarin oder als Notar keine Sorgen machen, wenn ich diese Eingangsbestätigung habe. Ich habe das als sonstigen Antrag dann eben ans zuständige Nachlassgericht weitergeleitet, kriege diese Eingangsbestätigung, die kommt automatisiert. Dann kann ich auf der sicheren Seite sein und eben auch im Zweifelsfall beweisen, dass das da von mir richtig gemacht wurde, dass es dann auch da eingegangen ist. Genau, also was Sie noch angesprochen haben, diese Frage des zuständigen Nachlassgerichts. Also wir haben ja nach 344 Absatz 7 FAMFG die Möglichkeit, diese Ausschlagungserklärung auch im gewöhnlichen Aufenthalt des Ausschlagenden abzugeben. Aber das ist natürlich die Frage, also wenn ich das jetzt ohnehin als Notar schon für die Beteiligten mache, dann ist es jetzt wohl auch nicht zu viel verlangt, das tatsächlich zuständige Nachlassgericht zu ermitteln. Das ergibt sich ja in der Regel auch aus dem Anschreiben, das die Beteiligten bekommen haben, nachdem sie dann jetzt die Ausschlagung erklären sollen. Und dann kann man dem Nachlassgericht München jetzt in ihrem Fall dieses Routing, also dieses Weiterleiten dann entsprechend auch ersparen. Also ein, denke ich, wichtiger berufspolitischer Appell, so denke ich, kann man das bezeichnen. Dann gibt es noch einen.
Nicht anders zu erwarten.
Wenn ich mit dem Präsidenten der Landestag in Bayern aufnehme, dass der ein oder andere berufspolitische Appell, liebe Hörer, Sie können ja mal zählen, wie viele Sie finden, wenn Sie die Folge durchhören. Eine letzte Ergänzung haben wir noch zu diesem Thema Ausschlagungserklärungen. Was ist jetzt mit dem Fall, in dem der Notar die Erbausschlagungserklärung in Papierform an das Nachlassgericht weiterleitet? Das war ja in der Vergangenheit bei vielen Kolleginnen und Kollegen üblich, dass man gesagt hat, als Service für die Beteiligten reicht der Notar diese papiergebundene Erbausschlagungserklärung ans Nachlassgericht weiter. Und da gab es ein bisschen Verwirrung wegen des Paragraphen 14b Absatz 1 FAMFG, der ja etwas unterhändisch gesprochen sagt, was ich elektronisch einreichen kann, muss ich auch elektronisch einreichen. Wenn ich es nicht elektronisch einreiche, dann ist es nicht wirksam. Und deswegen hatte man sich jetzt am Anfang, als die elektronische Präsenzbeurkundung an den Start ging, auf den Standpunkt gestellt, ganz sicher ist die elektronische Weiterleitung durch den Notar. Das geht auf jeden Fall. Und was auch weiterhin geht, das wird ja auch in der Gesetzesbegründung klargestellt, ist, dass der Notar den Beteiligten die Erbausschlagungserklärung in Papierform mitgibt und die Beteiligten die Erbausschlagungserklärung selbst einreichen. Also diese beiden Wege, die sind auf jeden Fall gesichert. Und dieser dritte Weg, also die Weiterleitung der papiergebundenen Erbausschlagungserklärung an das Nachlassgericht. Was ist eigentlich damit? Und da bildet sich jetzt mittlerweile eine Auffassung in der Literatur heraus, die aus meiner Sicht absolut zutreffend ist und die sagt, dass dieser 14b FAMFG, weil es sich ja um eine verfahrensrechtliche Vorschrift handelt, nichts an der materiellen Wirksamkeit des Zugangs beim Nachlassgericht in der richtigen Form ändern kann. Der 130 Absatz 2 BGB sagt uns, dass der Zugang einer beglaubigten Abschrift für die Wirksamkeit genügt. Und der Paragraph 1943 BGB, also beides Vorschriften aus dem BGB, sagen uns, das Ganze muss beim Nachlassgericht zugehen. Und wenn ich das jetzt als Notar in beglaubigter Abschrift beim Nachlassgericht zugehen lasse, dann sind diese Vorschriften nach dem materiellen Recht gewahrt. Das heißt, diese Erbausschlagungserklärung ist als materiellrechtliche Willenserklärung wirksam. Das ist natürlich kein Freibrief, das so zu machen. Also davon würde ich sagen, sind wir beide überzeugt, das ist nicht richtig, wenn wir schon diese elektronische Präsenzbeurkundung jetzt haben und mit den Justizverwaltungen so ein bisschen zumindest als Gentleman Agreement abgestimmt ist, dass wir es jetzt auch nutzen, dann ist es aus meiner Sicht, und ich hoffe, da stimmen Sie mir zu, nobile Officium, dass man das nicht macht. Also dass man jetzt nicht sagt, ohne Not, es wird Einzelfälle geben, wie vielleicht Ihr Fall, in denen geht es mal nicht anders. Aber im Grundsatz ist es nicht der richtige Weg, sondern wir sollten dann schon eben diese elektronischen Verfahren nutzen, wenn wir sie jetzt schon haben. Aber falls es doch mal passiert ist in der Vergangenheit und man da weiterhin als Notar papiergebundene Erbausschlagungserklärungen ans Nachlassgericht geschickt hat, dann sind diese Erbausschlagungserklärungen als materiellrechtliche Erklärungen aus meiner Sicht unzweifelhaft wirksam. Als erstes geschrieben hat es der Kollege Keim in der Zeitschrift Erbrecht. Herr Kirchner, das Schlusswort und die letzte Ergänzung gebührt Ihnen.
Ja, ich habe noch eine Ergänzung, weil es da eine gewisse Verunsicherung gab. Ich würde noch mal ins Rechtliche kurz einsteigen, und zwar wollte ich nochmal herausstreichen und klarstellen, dass es selbstverständlich ausreicht, wenn der Notar die sogenannte original elektronische Unterschriftsbeglaubigung, also PDF und PS7, direkt ans Nachlassgericht schickt und dass es nicht darauf ankommt, ob das jetzt schon vorher im UVZ oder nicht eingestellt ist, damit das eine etwa beglaubigte Abschrift ist oder nicht. Das sieht man aus dem Zusammenschau der Vorschriften des § 45b Absatz 2 Beurkundungsgesetz mit dem 39a, weil da ist im Prinzip nochmal klargestellt, dass ich ja die elektronische Präsenzbeglaubigungsurkunde, also PDF und PS7, insbesondere wenn der Entwurf von den Beteiligten kam, ihnen ja aushändigen kann. Und die können das natürlich über das EBO direkt ans Nachlassgericht schicken. Und dann ist ja gar nichts im UVZ.
Ah, ja, okay, richtig, da, ja, da hätte ich ja gar nichts.
Und das führt natürlich zum logischen Schritt, wenn der Notar den Entwurf macht, ja, dann kann es ja nicht anders sein. Und im Übrigen kann ja auch ich von außen gar nicht sehen, wann die Einstellung ins UVZ kam oder nicht. Und das wäre ja auch völlige Rechtsunsicherheit. Deswegen ist also das ganz Logische, ich weiß nur, dass es da Verunsicherung gab, dass es darauf überhaupt nicht ankommt.
Also das heißt, ich muss nicht erst diese Präsenzbeglaubigungsurkunde, diese elektronische Präsenzbeglaubigungsurkunde, so nenne ich es jetzt mal, ins UVZ einstellen und von da aus dann weiter, sondern ich kann es direkt, so wie es ist, aus dem Modul ins Nachlassgericht übersenden.
Es ändert nichts daran, dass ich das natürlich soll und als Notar klar muss, mhm, aber das hat jetzt mit der Wirksamkeit der Ausschlagungserklärung und dem Zugang beim Nachlassgericht überhaupt nichts zu tun.
Okay. Also wunderbar, dass wir da auch schon ein halbes Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Regelung schon für diese Detailfragen, die sich da aufgeworfen haben, jetzt schon soweit Klarheit haben, uns da schon soweit sicher sind. Herr Kirchner, ja, viel gelernt, war sehr interessant, insbesondere auch dieser historische Einblick und die Einblicke in Ihre Praxis. Danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hat großen Spaß gemacht. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich wie immer am Ende der Folge weiterhin viel Spaß in der Praxis.
Vielen Dank, dass ich mich über die elektronische Präsenzbeurkundung in Ihren Podcast einschießen durfte, weil den finde ich ganz toll und ich höre ihn bei jeder Gelegenheit, insbesondere beim Fahrradfahren. Kleiner Abschlussappell noch für uns als Berufsstand. Wir sehen zum Thema Vollmacht, dass Gültigkeitsregister tut Not, weil das wäre der nächste Schritt, der wirklich wichtig ist und ansteht, dass wir unsere Urkunden, auch die Vollmachten, einfach rein digital verwenden können.
Dann muss man sich das so vorstellen, es gäbe dann ein Register, da kann ich dann die Vollmachtsnummer eingeben und dann zeigt mir das Register an, gültig oder nicht gültig oder widerrufen oder nicht widerrufen. So wäre dann sozusagen dieses Gültigkeits.
Und das ist ja auch schon zum Glück in Planung.
Das wäre natürlich, wenn wir jetzt Bezug nehmen auf die letzte Folge mit Eberhard The Flash Bachem, ja, durchaus auch praktisch gewesen, weil dann hätten wir da eben, wenn Sie es gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Wirksamkeit dieser vollstreckbaren Ausfertigung auch sagen können, wie ist sie jetzt? Also auch da wäre das natürlich ein wichtiger Anwendungsbereich. Also ein schöner Abschlussappell für die Zukunft. Aber jetzt machen wir wirklich Schluss.